Offensichtlich hat die Bibel Widersprüche. Also das abzuschreiten ist aus meiner Sicht absolut absurd.
Und ist nicht auch beim Bibellesen die Versuchung, wir wollen eigentlich eine Landkarte, wo alles fest eingetragen ist, aber Gott hat uns vielleicht einfach ein lebendiges Buch, also einen Kompass geschenkt?
Ja, das ist natürlich eine Frage, hey, wie passt das zusammen? Wie kann der gleiche Gott in Auftrag geben, den Band zu vollstrecken, der dann in Jesus dazu aufruft, seinen Nächsten, den Feind, zu lieben? Und ja, es gibt Leute, die Sachen doof auslegen und irgendwie komisch Jesus nach Folge leben. Aber die Texte in sich, die sind brutal stark. Ja, die öffnen neue Welten.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Matthias Bühlmann aus Bern. Matthias ist Theologe, leitet mit seiner Frau Antonia das Team Missions Grenzenlos und ist Teil des Vineyard Dach Leitungsteams. Matthias, High Five! Cool, dass du da bist.
Yes, sehr cool, wieder dabei zu sein. Freue mich richtig auf die Folge heute.
Die Überschrift unseres Flows heute ist Hilfe, meine Bibel lebt. Diese Folge ist der dritte Teil einer Trilogie, in der wir anschauen, was die Bibel heute für uns sein kann, welches Spektrum an Sichtweisen Christen über die Bibel haben und wo wir uns als Vineyard-Bewegung in diesem Spektrum einordnen oder einfach auch wiederfinden. Bevor wir starten, du lebst im schönen Bern, du bist verheiratet, du bist in unterschiedlichen Teams aktiv, auch Teil des Dachleitungsteams. Was macht dir momentan Freude?
Momentan Freude macht mir tatsächlich, ja, mit Menschen Leidenschaft teilen zu können. Ich hatte heute Morgen ein Zoom mit Leuten aus den Roma-Vineyards in Serbien und wir haben zusammen über das Reich Gottes gesprochen und ich bin richtig in Fahrt gekommen. Also es gab gute Fragen, gute Diskussionen und das Meeting ging dann 2,5 anstatt nur 2 Stunden, ohne dass es sich langweilig angefühlt hat. Und so diese Momente, wenn eben der Flow kommt, wie auch der Name des Podcasts, das macht mir richtig Freude. Und natürlich, bald steht Weihnachten an und so diese Adventszeit, das Feiern auch, darauf freue ich mich richtig.
Was löscht dich in diesen Tagen ab?
Ach, tatsächlich habe ich noch eine ganze Reihe an E-Mails zu beantworten, die ich noch vor den Festtagen beantworten will. Alle, die zuhören und auf eine Antwort warten, tut mir leid. Aber diesen Berg werde ich auch noch erklimmen und mich dann voller Freude in die Festtage stürzen.
Worüber staunst du?
Tatsächlich, im Moment mache ich immer mittags so einen Gebetsspaziergang. In den letzten Tagen war ich oft im Wald und wenn dann so das Licht in die Bäume hineinscheint und gut, jetzt ein bisschen weniger, aber noch als noch mehr so herbstliche Farben da waren, das hat mich einfach weggehauen. Diese Farben, diese Schönheit zu sehen und der Gedanke, das ist eine Schönheit, die ist jetzt für kurze Zeit da und dann verschwindet sie wieder. So eine großzügige, verschwenderische Art von Schönheit und Gott hat es wie in die Natur hineingelegt, dass sie sich verändert, dass Farben sich ändern. Und das ist zum Beispiel etwas, worüber ich in letzter Zeit immer mal wieder richtig gestaunt habe, stehen geblieben bin, das mir angeschaut habe und einfach, ja, innerlich Gott dafür angebetet habe.
Was langweilt?
Was ist langweilig? Ja, wenn man auf der Stelle stehen bleibt, also wenn sich Dinge immer wieder drehen, also wenn man das gleiche Problem mit den gleichen Menschen immer wieder neu wälzt und man bekommt keinen Zugriff dazu, das langweilt mich, das macht mich müde. Und dann merke ich dann, dass wie viel Heiligung mein Leben noch bedarf, nicht wahr?
Du hast einen Wunsch frei für unsere Welt. Welcher wäre das?
Dass jeder Mensch erkennt, wer er ist in Christus. Es klingt oberfromm, ich bin mir dessen bewusst, aber ich meine, das ist der innerste Wunsch, dass wir ihn widerspiegeln. Und eben, wenn ich beispielsweise durch die Straßen gehe und dann sehe ich Menschen und dann manchmal kriege ich so einen Vorgeschmack irgendwie im Erahnen, was in diesen Menschen verborgen wäre oder sein könnte. Und ja, das wäre wirklich der größte Wunsch, dass jeder Mensch so in die Gottesebenbildlichkeit hineinwachsen kann, dass wir so miteinander umgehen, dass niemand für uns Mittel zum Zweck ist, sondern wir uns gegenseitig aneinander und an Gott freuen. Ja, klingt ein bisschen fromm, aber ist genauso gemeint.
Ich finde, es klingt wunderschön. Ich klinge mich mit ein. Danke. Unser Thema heute, Hilfe, meine Bibel lebt, Teil 3. Und dann steigen wir gleich ein. Wie sah denn dein allererster Kontakt mit der Bibel aus und was daran war interessant?
Also ich kann mich erinnern, als Kind hatten wir so Bilderbücher, also Bibelbilderbücher. Und ich fand damals es noch lustig, so als Anekdote, wenn man dann von der heutigen Perspektive zurückschaut, ich fand damals immer alle Zeichnungen, alle Geschichten, wo es um Kampf ging, die fand ich am spannendsten. Also ich habe dann immer dorthin aufgeschlagen, wo es um Mord und Totschlag ging sozusagen. Ein bisschen lustig natürlich, wenn man das jetzt eben aus heutiger Perspektive anschaut. Aber das war so meine erste Berührung über Comics eigentlich, Bibelcomics, genau.
Was war interessant an diesem Kampf?
Zuerst mal als Junge habe ich mich einfach für so Sachen interessiert. Kämpfen, stark sein, das hat mich damals gepackt. Aber ich glaube, da stand vielleicht weniger jetzt Bibel im Vordergrund. Mit der Zeit dann aber wieder die Vorstellung, hey, Gott ist ein aktiver Gott. Er ist nicht passiv, Gott ist präsent, er wirkt. Da standen dann vielleicht nicht mehr so diese Kampfbilder im Vordergrund. Aber ich kann mich erinnern, dass das als Kind mich schon fasziniert hat, so Geschichten zu lesen. Und ich hatte schon damals ganz viele Fragen. Meine Mutter sagt mir jeweils, dass ich schon früh viele Fragen gestellt habe. Und mir überlegt hatte, ja, wie kann das denn sein? Wie ist das denn möglich? Und ja, ich glaube, da war so schon früh ein Hunger, Dinge zu verstehen.
Du bist heute Theologe. Zeichne mal die Geschichte auf von dem Jungen, der anfängt mit kleinen Bilderbüchern, mit Bibelgeschichten, bis heute zu jemand, der quasi expertenmäßig, berufsmäßig sich mit der Bibel auseinandersetzt.
Experte, da kommen wir dann vielleicht noch dazu. Ich weiß als Kind eben zuerst Bilderbücher, dann haben wir oft in der Familie auch Bibel gelesen. Und ich habe das vielleicht mal mit mehr und weniger Begeisterung getan, aber ich würde schon sagen, da war schon auch ich fand die Geschichten toll. Auch die Geschichten von Jesus. Das heißt, dort hatten wir Berührungspunkte, über die wir auch gesprochen haben dann in der Familie. Und als ich dann so Preteen-Phase, so 11, 12, 13, ich weiß noch, da hatte ich so eine kleine Bibel, ein Neues Testament. Ich habe immer die Stellen gelesen, wo es irgendwie wo so die Überschrift war, neues Leben oder Leben im Geist und so. Also das hat mich dann gepackt, so hey, so nach vorne schauen, wie ist Leben gedacht aus dem Geist, aus der Beziehung mit Gott. Und ich weiß noch, ich fand das immer toll, das, was für mich irgendwie so sich als konkret gezeigt hat. Ich weiß auch, muss ich auch sagen, dass ich auch manchmal die Bibel gescannt habe, und das ist jetzt vielleicht etwas überraschend, für Liebesbriefe an die Mädchen, in die ich verliebt war. Und das Hohelied, das war dann in einer anderen Bibel, da hatte ich Stellen, von denen ich empfand, die kann man verwenden für Liebesbriefe und so. Vielleicht ein überraschender Zugang. Aber eben, dann im Heranwachsen sind schon auch Fragen für mich aufgekommen. Was hat Jesus jetzt am Kreuz gesagt, wenn je nach Evangelium da andere Aspekte im Vordergrund stehen? Ja, hat er jetzt gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er gesagt, es ist vollbracht. Wie war es mit denen neben ihm? Haben die ihn jetzt einfach beschimpft? Oder war da wirklich einer, der um Gnade gebeten hat, sozusagen? Diese Fragen haben mich dann vor allem als Jugendlicher umgetrieben. Weniger im Sinne davon, dass sie mein Glaube in Frage gestellt hätten. Gerade dadurch, dass ich eben auch viel biografisch erlebt habe, dass sich die Worte, die wir gelesen haben, sich als, wie soll ich sagen, durchaus möglich erwiesen haben. Also zum Beispiel eben eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die das letzte Mal auch erzählt habe, wo ich erlebt habe, mir ein Bein nachgewachsen ist, so dass dass wie klar war für mich, hey, Wundergeschichten, die habe ich auch erlebt, also hatte ich einen anderen Zugang dazu. sind dann ab Fragen der Kohärenz der Bibel, also ob das alles genau aufgeht, hat sich nicht gleich für mich alles in Frage gestellt. Und ich merkte, das waren wie so, da ist dieses Interesse ist gewachsen, ein Interesse, das jetzt nicht primär so, zweifelnd kritisch war, sondern echt, wie verhält sich das? Wie kann man die Texte verstehen? Und ich denke, mit dieser Frage, das war dann in meiner Teenagerzeit, ich meine, ich habe sicherlich auch die Bibel einfach so gelesen, auf mich wirken lassen, das mitgenommen, aber diese Fragen haben mich dann bewegt, auch gerade vor meinem Studium. Genau.
Wie hast du das Studium erlebt?
Also ich muss vielleicht sagen, ich habe zuerst interreligiöse Studien studiert, auch aus der Überzeugung, dass es wichtig ist, nicht nur das Christentum anzuschauen, sondern auch ein bisschen von anderen Religionen etwas zu wissen. Ein kleiner Teil war da auch dabei, dass ich zu faul war, um all die Sprachen zu lernen, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, nicht wahr? Und ich fand das auch wirklich spannend, auch die Konzepte des interreligiösen Dialogs und so fand ich schon spannend. Aber ich habe gemerkt, hey, die theologischen Themen, die haben mich am meisten interessiert. Und so habe ich mich dann nach dem Bachelor, habe ich eben auf Theologie geschwenkt, musste ich noch alle Sprachen und ein paar Grundkurse nachmachen. Und für mich war tatsächlich das Theologiestudium, und ich muss vielleicht hier anfügen, an der Universität Bern, das ist eine liberale Uni sozusagen, auch wenn Professoren gab es aller Farben eigentlich, aber so grundsätzlich ist das eine liberale Uni. Für mich war das Studium eine Befreiung. Wie meine ich das? Wie zu merken, eben beispielsweise bei den Evangelien, hey, die Frage ist nicht, was ist jetzt genau eins zu eins so passiert und was ist jetzt richtig und falsch, sondern jeder Evangelist, der bringt eine spezifische Message auch an eine spezifische Gruppe, die er anschreibt. Also beispielsweise Matthäus, der Jesus stilisiert, in gewisser Weise als neuer Mose, als der Stifter eines neuen Bundes. Der geht nach Ägypten als Kind, er kommt dann zurück, er geht auf den Berg, lehrt er, also wie die Bergpredigt, wie quasi auf den Berg die 10 Gebote gegeben worden sind. Wie so zu merken, der schreibt an eine jüdische Zuhörerschaft und er versucht ihnen zu zeigen, hey, dieser Jesus, das ist der den neuen Bund bringt. Oder dann zu merken, ach so, Markus, der erklärt alle jüdischen Bräuche. Wahrscheinlich sind seine Zuhörer, oder das war Lukas, egal. Wahrscheinlich sind seine Zuhörer nicht jüdischen Ursprungs und deswegen muss er ihnen gewisse Zusammenhänge erklären, weil sie das nicht wissen. Und wie so zu merken, wow, da ist mir eine Welt aufgegangen und plötzlich habe ich wie, wo vorher in meinem Kopf so ein bisschen ein Einheitsbrei gewesen ist, ein bisschen vereinfacht gesagt, habe ich plötzlich begonnen, Konturen zu sehen. Und das wurde spannend. Und gerade aufgrund aufgrund dessen, dass ich das grundsätzliche Weltbild von Gott, der in die Geschichte eingreift, für mich schon persönlich als wahr erwiesen hat, sind durch diese kritischen, auch historisch kritischen Fragen, war gar nicht die Frage, ob das möglich ist, ob das nicht möglich ist, ob das Märchengeschichten sind, das stand für mich gar nicht zur Debatte, weil das hatte ich ja erlebt. Aber plötzlich kriegte ich mehr Griff an die Texte. Und so war es für mich eine Befreiung, weil ich merkte, hey, indem das zum Beispiel im Johannesevangelium Jesus sagt, es ist vollbracht, da zeigt sich, wie Johannes das aufgebaut hat, das ganze Evangelium, wo die verschiedensten Zeichen, dort sind es ja mehr Zeichen, die im Vordergrund stehen und nicht so Kraft. Und mit dem Kreuz ist es vollbracht, sind wie diese Zeichenfolge hat sich wie es eben vollkommen geworden, wie zu merken, hey, da steckt etwas dahinter. Und die Frage ist weniger, hat er jetzt genau das am Kreuz gesagt, sondern Johannes vermittelt seinen Zuhörer, damit ist das geschehen. Und eben so habe ich so war das Studium für mich eine Befreiung, hat mir mehr Zugriff auf die Texte gegeben und eigentlich den Hunger, Gott durch die Bibel zu begegnen, nur noch wachsen lassen.
Bibel heute für dich. Wann hat dich ein Bibeltext zuletzt aufgerüttelt?
Diesen Sommer haben wir in der Vineyard Bern eine Predigtserie zum Epheserbrief. Und den Epheserbrief habe ich schon zigmal gelesen, auch immer geliebt, aber es hat sich wie für mich wie etwas ganz Neues für mich gezeigt, bei der intensiven Auseinandersetzung, gerade in der Vorbereitung dieser Predigtserie. Und zwar eigentlich, ich meine, gut, Epheserbrief ist umstritten, ist das paulinisch oder war das ein Jünger von ihm? So oder so ist es eine wunderbare Zusammenfassung von seiner Theologie. Also das ist wie sowieso klar. Und die Struktur, den der Brief hat, der zeigt, was eigentlich im Kern liegt, was wie seine Main Message ist. Und diese Main Message, die sich findet in den Kapitel 2 und 3 vom Epheserbrief, ist eben, dass Gott durch Jesus eine neue Menschheit schaffen will. Also aus Juden und Heiden zusammen eine neue Einheit, eine neue Menschheit. Die Fernen hat er nahegebracht. Und damit sind nicht nur eingeschlossen Männer, also Heiden und Juden, sondern genauso Männer und Frauen. Eigentlich alle soziokulturellen Merkmale, die nicht mehr eine Rolle spielen für diese neue Menschheit. Und das hat mich zuerst diese Erkenntnis, dass das eigentlich die Offenbarung war, die Paulus hatte. Das hat mich nochmal so richtig berührt, auch gerade für unsere heutige Praxis, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir, keine Ahnung, unsere Sünden vergeben sind und wir gerettet sind, um in den Himmel zu kommen, sondern dass Gott tatsächlich durch uns eine neue Menschheit schaffen will, die aus Menschen aus allen soziokulturellen Gruppen besteht. Das war wie das Erste, was mich begeistert hat. Und als ich dann weitergelesen habe, mich mit Paulusbriefen auseinandergesetzt habe, habe ich wie gemerkt, hey, die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, das waren sozusagen Inkarnationen dieser Offenbarung. Also das waren wie Verwirklichungen dieser Offenbarung. In Korinth muss er die Reichen konfrontieren, die beim Tisch saßen und sich vollgefressen haben, währenddem die Armen in der Ecke saßen. Dann muss sagen, hey, yo Leute, was läuft bei euch? Das geht doch nicht. Ihr fresst euch voll und die anderen sind hungrig. Also das zeigt uns, Reiche und Armen waren Teil der gleichen Tischgemeinschaft, was nicht selbstverständlich war, dass sie als Brüder und Schwestern, also das war absolut revolutionär. Oder Philemon-Brief. Philemon, ein Sklavenhalter, dessen Sklave entlaufen war, Onesimus, und Paulus hat ihn kennengelernt, er kam zum Glauben und jetzt schickt ihn Paulus zurück und er versucht Philemon zu erklären, dass er Onesimus nicht bestrafen soll und nicht einfach als Sklave zurücknehmen soll, sondern als seinen Bruder. Also eine Gemeinde, wo Sklavenhalter und Sklave plötzlich auf der gleichen Stufe zusammenstehen. Ebenso spannendes Thema, im Römerbrief wird deutlich am Ende des Römerbriefs, dass viele Frauen auch Führungsrollen in der Gemeinde hatten. Und vielleicht werden deshalb auch andere Paulusstellen manchmal, in Bezug auf Frauen, manchmal kontrovers gedeutet. Aber der bloße Fakt, dass Paulus überhaupt davon geschrieben hat, was Frauen dürfen und nicht dürfen in der Gemeinde, das zeigt, dass sie eine neue Rolle hatten, die sie vorher nicht gehabt haben. Und das hat mich richtig begeistert, wie neu zu begreifen, wow, so quasi Paulus als Ganzes zu sehen, die eine Offenbarung, die er hatte, die sich dann in seinem Lebensdienst hat, die sich konkretisiert, also die wurde berührbar. Und dieser Frieden, der Gott geschaffen hat zwischen Juden und Heiden, der ist nicht so friedlich dahergekommen. Der kam mit so viel Konflikten. Paulus, der Petrus ins Gesicht widerstehen musste, wenn man die alten Übersetzungen nimmt. Oder wenn dort jemand die innere Freiheit hatte, alles mögliche Opferfleisch zu essen und Paulus versucht zu sagen, hey, ja, klar, du hast diese Freiheit, aber wieso verzichtest du nicht auf deine Freiheit für deinen Bruder, der ein sensibleres Gewissen hat? Und plötzlich zu merken, hey, da ist eine Kohärenz. Das ist eine Kohärenz, eine Offenbarung, die er erhalten hat, die er durchdacht hat von dem, was Gott schaffen will und quasi von den Problemen, die uns dann in den Paulusbriefen begegnet, wo er konkret Gemeinden anschreibt. Das hat mich so richtig neu gepackt und auch ins Denken gebracht. Hey, ich möchte, dass die Gemeinschaften, denen ich zugehöre, ich möchte, dass sie ein Ausdruck von dieser neuen Menschheit sind und nicht nur quasi gleichdenkende Schweizer wie mich umfassen, sondern wo es eben auch zu Irritationen kommen darf, weil irgendwie messianische Ukrainer dabei sind, weil Menschen aus unterschiedlichen Ländern in Afrika dabei sind, die eine unterschiedliche Kultur und Denkweise mit sich bringen. Und diese Konflikte, die dann entstehen, die gab es schon zur Zeit des Neuen Testaments und die waren Ausdruck dessen, dass wir auf dem Weg sind, zu einer solchen neuen Menschheit zu werden. Und es hat in mir eine neue Leidenschaft auch für Gemeinde ausgelöst.
Wow. Matthias, die letzten 5 Minuten. Ich habe hier gebannt zugehört. Gemeinde als Ausdruck der neuen Menschheit, wo alle auf Augenhöhe miteinander sind. Was für ein tolles Bild. Wann hat Bibel dich genervt oder war langweilig?
Ja, ich meine, es gibt bestimmt Phasen, wo das Bibellesen, und ich muss vielleicht dazu sagen, ich versuche wirklich täglich Bibel zu lesen, es gelingt mir nicht immer. Und es gibt sicherlich Phasen, wo jetzt nicht die Begeisterung da ist und irgendwie die Leidenschaft. Aber ich könnte jetzt nicht so eine bestimmte Phase benennen oder ein bestimmter Moment oder auch nicht bestimmte Texte. Ja, es gibt es mal, dass es mehr Routine ist und dass es mehr wie das Einüben und das Einhalten von Gewohnheiten ist. Das kommt durchaus vor. Aber ich könnte nicht genau sagen, wann, in welchen Umständen oder in welchem Zusammenhang.
Du hast eben vom Epheserbrief erzählt, dass du wie eine Erweiterung deines Verständnisses bekommen hast. Gibt es andere Bibeltexte, die dich über Jahre begleiten und dabei vielleicht auch eine radikale Uminterpretation auf einmal erlebt haben? Also wo du jahrelang dachtest, das sagt das und auf einmal merkst du, wow, da steht was ganz anderes.
Das ist eine gute Frage. In meinem Denken sind Texte nicht abgeschlossen. Also für mich ist nicht so, okay, hier, ich lese den Text und das ist genau das, was es bedeutet, sondern ich gehe eigentlich immer mit neuer Neugier an den Text heran und rechne damit, dass Gott sich mir auch neu offenbaren kann. Von daher könnte ich jetzt nicht sagen, oh, da gab es einen Text, da hatte ich so eine festgefahrene Meinung und plötzlich hat sich die gesprengt, weil ich glaube, in meinem Denken gar nicht so funktioniere, dass ich von einer Eindeutigkeit der Deutung eines Textes ausgehe. Und deswegen hat sich wahrscheinlich für mich auch nicht eingestellt, so dieses krasse Neuoffenbarung über einen bestimmten Text, weil ich mir irgendwie gewohnt bin, zu versuchen zumindest, mir den Text immer wieder neu begegnen zu lassen.
Das klingt für mich total einladend, total attraktiv, nicht unter den Druck zu kommen, jetzt habe ich es verstanden, so muss es sein und dafür muss ich kämpfen, sondern den Text immer wieder auf mich wirken zu lassen.
Ja, ich meine, es gibt unterschiedliche Formen des Bibellesens oder der Auseinandersetzung mit der Bibel, sagen wir es so. Ich meine, es gibt dieses intuitive, ich lese die Bibel und ich lasse Gott direkt zu mir sprechen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Dimension. Und hier ein kurzer Einschub zu dieser Frage des Experten. Ich glaube, ein Grund, wieso ich ein bisschen zurückhaltend damit bin, weil es mir sehr wichtig ist, dass jeder Mensch die Bibel lesen kann. Und wenn ein Theologe, jemand, der das studiert hat, den Menschen vermittelt, du brauchst mich, damit du die Bibel verstehst, dann bin ich grundsätzlich kritisch. Weil die Bibel eigentlich in weiten Teilen einfach zugänglich ist. Ich meine, es ist das weit verbreitetste Buch, das meist übersetzteste, das meist gelesene Buch. Und die meisten Menschen, die sich mit dieser Bibel auseinandergesetzt haben, haben selber nicht das Privileg gehabt, die Bibel zu studieren. Und von dem her ist es wie etwas, was mir ganz wichtig ist. Jeder kann die Bibel lesen und kann auch Text verstehen. Und natürlich gibt es auch andere Ebenen der Bibellektüre. Und es ist für mich auch spannend, eben beispielsweise mal ein bisschen mehr über den Kontext herauszufinden, damit ich einen Text auch besser einordnen kann historisch. Natürlich, da hatte ich das Privileg zu studieren, aber es ist ja nicht so, dass ich das einmal gelernt habe und jetzt alles weiß. Also bei mir ist es dann ähnlich. Je nachdem komme ich auf eine Stelle, dann beschäftige mich das, was war da schon wieder? Und dann suche ich etwas über den Kontext zu erfahren. ganz ehrlich, heute ist es ja auch schon einfacher als zu anderen Zeiten. Kann ich auch mal irgendeinen Chatbot fragen, hey, sag mir noch mal, wie war Ephesus zur Zeit von Jesus und Paulus? Was ist dort irgendwie kulturell wichtig? Und natürlich muss man das auch immer prüfen. Chatbots sind alles andere als hundertprozentig sicher. Aber trotzdem, Informationen sind zugänglich, egal ob ich studiert habe oder nicht. Und das heißt, dieses unmittelbare Lesen ist eine Dimension. Und manchmal, ja, da fixt es mich an, richtig tief graben zu gehen. Vielleicht auch sogar mal nochmals in griechischen oder hebräischen Text hineinzuschauen. Aber jeder kann schlussendlich die Bibel lesen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mir echt wichtig. Das ist das Buch der Bücher. Ja.
Ich finde es super ermutigend, was du sagst. Also die verändernde Kraft der Bibel kommt nicht dadurch, dass ich Theologie studiere und es dann verstehe, sondern dadurch, dass der Geist Gottes dieses Wort lebendig macht, was ich lese, und es in meinem Herzen was bewirkt und eine Revolution auslöst.
Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde. Ich meine, historisch gesehen wurden Bibeltexte immer in Gemeinschaft gelesen. Also die wenigsten Leute hatten einfach eine Bibel bei sich zu Hause und lasen die für sich selbst und haben die nur auf sich als Individuen wirken lassen. Jetzt, ich glaube, das ist sensationell, dass wir diese Möglichkeit haben und wir sollten auch sehr davon Gebrauch machen. Gleichzeitig dürfen wir die gemeinschaftliche Dimension des Bibellesens und auch des Bibelverstehens und Auslegens und Ringens mit der Bibel dürfen wir einfach nicht in den Hintergrund geraten lassen. Weil das Miteinander von Menschen, die gemeinsam lesen oder eben dann auch diskutieren, ist ein wichtiges Korrektiv, glaube ich. Also eine Quelle der Ermutigung, aber auch des Korrektivs, dass ich nicht irgendwie auf Abwege gerate in meinem ganz eigenen Verständnis oder meiner ganz eigenen Interpretation. Und ich meine, es geschieht mir manchmal auch, dann lese ich einen Text und dann denke ich, wow, das ist irgendwie eine neue Erkenntnis, die ist spannend. Und dann ist es für mich immer hilfreich, das mal mit Freunden, mit Leuten, mit denen ich auf dem Weg bin, zu teilen und zu sagen, hey, schau mal, da bin ich auf etwas gestoßen, was denkst du dazu? Und ich habe das Privileg, mit Eduardo Chiacanua zusammenzuarbeiten für Missions in der Vineyard Bern. Er ist auch ein Theologe, er kommt ursprünglich aus Angola. Und ich liebe es, wie wir oft dann, wenn wir auf etwas gestoßen sind, dann kann es sein, dass unsere Meetings, die wir haben, die Hälfte der Zeit draufgeht, weil jemand von uns eine Idee hatte und dann teilen wir das, dann diskutieren wir das. Und das hilft uns dann eben oft auch, wie Gedanken einzuordnen oder Begeisterung zu wecken. Und so oft haben wir erlebt, wie durch das Gespräch nochmal neue Aspekte wichtig geworden sind, die dann beide von uns bereichert haben.
Ich glaube, das ist auch ein grundsätzlicher Fehler, der in vielen Gemeinden passiert. Also auch in Vineyard-Gemeinden, wir ermutigen einander, die Bibel zu lesen. Und manchmal höre ich auch so von den Menschen, die dann predigen oder die Gemeinde leiten, auch von vorne so, ey, lest eure Bibel, lest eure Bibel. Aber diese Texte sind ja in einer Gesprächskultur entstanden. Das heißt, alleine zu Hause zu sitzen und die Bibel jetzt jeden Tag zu lesen, kann eine unglaublich frustrierende Erfahrung sein, weil wir wirklich die Ergänzung brauchen. So sind die Texte geschrieben worden. Wie können wir das noch besser rüberbringen, dass es Gruppen gibt, wo wir gemeinsam an Texten kauen und dass dieser Druck, ich muss es jetzt alleine lesen, dass der gar nicht erst aufkommt?
Ja, das ist eine super Frage. Ich meine, ich habe auch nicht Patentrezepte dafür. Was ich weiß, ist, mich begeistert Bibel lesen. Die Bibel steckt so voller kraftvoller Geschichten, Erzählungen, Gedichte. Ich meine, es gibt ganz unterschiedliche Genres von Texten darin. Und einfach Bibel lesen, das ist einfach der Hammer. Also ich finde das einfach sensationell. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, etwas von dieser Begeisterung neu zu wecken, dann kann das einen Hunger auslösen, eben gemeinsam, wieder mehr gemeinsam Bibel zu lesen, Dinge auszutauschen. Ich meine, wir haben in der Vineyard Bern eine Zeit lang, hatten wir immer wieder so wie gemeinsam ein Buch gelesen und dann die Leute dazu ermutigt, mit gewissen Methoden, so mal ein bisschen lustig, dass man irgendwie die Bibel als den Text, den wir an dem Tag gelesen haben, als SMS schreibt oder quasi die Überschrift nach wie im Sinne der Bild-Zeitung, so Schocknachricht oder wie, ich meine, da kann man spielen. Aber letztlich sind es, glaube ich, nicht diese Kniffe, sondern einfach die Leidenschaft, die da ist und die dann zu teilen. Ich glaube, das ist etwas, was wie hilfreich sein kann.
Es hat ja auch gar nicht jeder den Bezug zum Lesen überhaupt. Ja? Also auch vielleicht die Fähigkeiten, Texte jetzt zu lesen oder längere Texte zu lesen. Aber ich stelle mir vor, dass die meisten Menschen Lust haben, über Texte, über Aussagen zu sprechen, gemeinsam nachzudenken, in einem Tempo und in einem Setting, was ihnen eben passt. Also vielleicht ist das ja eine Ermutigung auch für einige, die hier heute zuhören. Geh nicht in die Einsamkeit, in deine einsame Bibelhöhle, sondern such dir ein, zwei Freunde und teilt diese Texte. Das könnt ihr auch online machen, am Telefon, wann immer. Lass uns mal ein bisschen in die gesellschaftliche Entwicklung der Bibel reingucken. Mir fällt auf, Jesus-Nachfolger haben heute eine sehr diverse Sicht für die Bibel. Und das Spektrum von dem, was wir denken, was die Bibel ist, geht eigentlich so von Märchenbuch bis hin zur wortwörtlichen Gottesrede. Wie haben sich diese extremen Ansichten eigentlich entwickelt und wo finden wir uns als Vineyard in diesem Spektrum wieder?
Also natürlich eine Riesenfrage, wie sich Bibelverständnis über Zeit entwickelt hat. Und da empfinde ich mich alles andere als Experte. Aber ich meine, erstmal mit der Reformation kam Buchdruck auf. Erst dort kommt so dieses Verständnis von, die Bibel kommt in die Familie, wird gemeinsam gelesen. Vorher war das ja oft wirklich Expertensache, Leute, die diese fremden Sprachen gelernt haben. Deswegen auch viel Malerei an den Wänden von katholischen Kirchen oder älteren Kirchen. Sehr spannend, also dort auch religiöse Bildung über Bilder. Und ich denke dann, mit den Übersetzungen kam überhaupt erst das Verständnis, dass Menschen selber Bibel lesen können. Und natürlich hat dann die ganze gesellschaftliche Entwicklung, die Aufklärung etc., hat dann ihres dazu beigetragen, dass man Bibel auch begonnen hat, kritisch zu hinterfragen und verschiedenste auch historische Methoden angewendet hat. Und ja, natürlich ergab sich dann ein breites Spektrum auch aus unterschiedlichen Kirchen, aus unterschiedlichen Spiritualitäten. Ich kann vielleicht sagen, für mich ist das eine Bereicherung. Ich sehe darin keine Gefahr oder keine Einschränkung meines Glaubens oder so. Also ich wünsche mir jetzt nicht eine Zeit zurück, in der es nur eine biblische Deutung gegeben hat. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich überzeugt bin, Gott lebt, der lebt wirklich und er zeigt sich Menschen und er spricht durch die Bibel und er ist letztendlich der Herr. So, das klingt jetzt mal einfach so irgendwie sehr allgemein, aber dieses Urvertrauen, hey, Gott hat es im Griff, der offenbart sich, der zeigt sich Menschen. Es ist nicht alles nur meine theologische Konstruktion. Das wäre dann nochmal eine andere Diskussion. Es ist nicht alles nur, was ich jetzt für mich zusammenbringe, was wichtig ist, sondern er ist da, er spricht, er zeigt sich, er offenbart sich. Er offenbart sich natürlich hauptsächlich durch die Bibel, aber nicht nur. Und ich finde auch spannend, auch wichtig, wenn ich mir überlege, für uns ist ja das Reich Gottes, diese kommende Welt Gottes, das ist für uns unser theologischer Rahmen. Das ist wie unser zentrales Motiv und das empfinden wir weniger als eine Dogmensammlung, sondern mehr wirklich ein Grundverständnis, aus dem sich dann ein Lebensstil ergibt. Und ich denke, aus diesem Verständnis heraus, das für mich auch so etwas wie meine hermeneutische Brille ist, also die Brille, durch die ich die Bibel lese, da wird mir irgendwie klar, es geht am Ende nicht darum, ob ich alles richtig geglaubt habe, ob ich die richtige Theologie hatte, ob ich in Einzelthemen genau das richtig gesehen habe, sondern letztlich wird die Frage sein, zeigt mein Leben die Früchte des Geistes? Bin ich mehr in sein Bild verwandelt worden? Bin ich liebevoller, barmherziger, gnädiger? Habe ich mehr Selbstkontrolle? Das sind die entscheidenden Punkte. Und ein Bibelverständnis, das offen ist, oder wie soll ich sagen, ein Glaubensverständnis, das offen ist, durch verschiedene Bibelverständnisse bereichert zu werden, hilft mir, also mir persönlich hilft das, in meiner Gottebenbildlichkeit zu wachsen. Damit ist aber die Grundannahme verbunden, dass die Bibel nicht einfach eindimensional ist. Also ein Bibeltext hat eine gewisse Deutungsoffenheit. Ich sage nicht beliebig, das ist nochmal etwas anderes, aber es hat eine gewisse Deutungsoffenheit, die auch dem unterschiedlichen Blickwinkel geschuldet ist. Und das erlebe ich als riesige Bereicherung und weniger als Gefahr.
Also meine Frage war im Spektrum zwischen Märchenbuch und autoritiver Gottesrede oder direkter Gottesrede, wo ordnet sich Vinyard ein? Und was ich jetzt gehört habe, Vinyard sagt vielleicht, Bibel ist ein Ort von lebendigem Austausch.
Ja, weißt du, finde ich einen guten Ansatz, den du bringst. Für mich ist nicht, wie soll ich sagen, die Frage, ja, ist jetzt die Bibel wortwörtlich inspiriert oder nicht? Eine Stellung, eine bestimmte Position zu dieser Frage, die bringt mir nichts. Also das sagt ja nichts darüber aus, ob ich die Bibel lese, wie ich sie zu mir sprechen lasse und wie schlussendlich dieses Wort in mir Gestalt annimmt wieder. Und ich glaube, für uns ist weniger wichtig, dass wir irgendwie den Zugang festnageln und sagen, so ist das zu verstehen, sondern für uns ist wirklich, wie du sagst, ein Ort, wo wir zusammen sprechen, uns begegnen, diskutieren und letztlich eben auch das auf uns wirken lassen und in unserem Leben dem Raum geben. Also Gottes Wort in dem Sinne uns verändern zu lassen. Ich glaube, das ist für uns wichtig. Und da kann es mal sein, dass wir bereichert werden durch eine feministische Bibelauslegung. Kann durchaus sein, dass wir merken, hey, wow, Gott hat Frauen eine bestimmte Rolle zugemessen und die ist in der Tradition der Bibelauslegung zu kurz gekommen. Und da dürfen wir neu entdecken, welche Rolle Frauen gespielt haben. Wenn zum Beispiel die Tradition aus Junia ein Junias gemacht hat, das ist ein Beispiel von einer Frau, die eben im Römerbrief am Ende als Apostelin genannt wird, und die Tradition hat diese Junia zu einem Junias gemacht, und in der ganzen Antike gibt es kein einziger Junias, sondern nur Junias, und das waren immer Frauen. Also dort zu merken, hey, diese Perspektive hat eine Legitimität an gewissen Punkten und sie kann uns helfen, dieses größere Bild besser zu verstehen. Jetzt sage ich, dass alle feministische Theologie super gut ist, immer. Nein, aber das geht auch gar nicht darum. Es geht darum, dass die unterschiedlichen Zugänge wirklich eine Bereicherung füreinander sein können.
Also die Frage ist nicht, empfinde ich die Bibel als Märchenbuch oder als direkte Gottesrede, sondern die Frage ist, werde ich beim Lesen oder bei der Auseinandersetzung mit dieser Bibel mehr in Jesus Christus verwandelt?
Unbedingt. Und dann muss man dazu sagen, die Bibel hat ja auch ganz unterschiedliche Texte. Also es gibt Texte, das sind Gesetzestexte. Es gibt Erzählungen, von denen mehr oder weniger, also zumindest in der Theologie, mehr oder weniger klar ist, da besteht kein historischer Anspruch. Dann gibt es Texte, die sind Poesie. Und die haben natürlich einen ganz anderen Deutungsanspruch. Es gibt Parabeln, Jesus sowieso klar. Es ist ja irgendwie allen klar, dass wenn er sich als Hirte beschreibt, ja, er ist jetzt nicht ein Schafhirte gewesen. Das ist intuitiv uns klar, dass diese Texte anders zu deuten sind. Ich meine, ja, da gibt's unterschiedliche Texte und eine einseitige Deutung von diesen unterschiedlichen Genres festzuzurren, würde auch der Bibel selbst nicht gerecht werden, weil die unterschiedlich interpretiert werden wollen. Und das erscheint mir auch als wichtig.
Also die Tendenz könnte sein, die Bibel zu wörtlich zu nehmen oder sie zu sehr zu relativieren. Wo stehst du persönlich?
Also ich finde diese Aufteilung in zwei Alternative, du kennst mich schon ein bisschen, ich liebe es, mich dem zu entziehen, nicht wahr? Weil für mich eigentlich jeder Text ist einfach eine Bereicherung. Und ich meine, wörtlich nehmen, was heißt das denn? Also heißt es in Bezug auf die Schöpfung der Welt, heißt das wörtlich, die Bibel zu verstehen und auszulegen, dass ich glauben muss, dass die Welt in 6 Tagen entstanden ist? Also ist das, was es heißt, die Bibel wörtlich zu verstehen? Da muss ich sagen, zu einem solchen Verständnis müsste ich klar sagen, nein, das ist nicht mein Verständnis, weil ich, wenn ich nämlich die Texte in ihrem Ursprung lese oder mich durch die Augen eines anderen Theologen versuche, dem näher zu kommen, was eigentlich seine Intention war, dann merke ich plötzlich, hey, das ging dem gar nicht um eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Entstehung der Welt, sondern es ging ihm darum zu zeigen, dass Gott dieser Welt Funktionen zugemessen hat. Das heißt, das wörtlich Verstehen ist immer so eine Sache, wenn man aus einer anderen Kultur und in einer anderen Sprache auf den gleichen Text schaut. Deswegen, ich will die Bibel wörtlich verstehen, aber wenn ich sie wörtlich verstehe, bedeutet das beispielsweise, dass ich eben viel stärker nach dem Kontext frage, nach der Bedeutung, den der Autor diesem Text geben wollte und in dem Sinne nicht mein heutiges Weltbild, mein heutiges naturalistisches Weltbild in einen Text hineinlese, der gar nicht so gedacht hat, der gar nicht so aufgebaut worden ist. Und deswegen dann auch relativieren. Ich meine, wenn ich so dran hingehe, dann geht es nicht darum, dass ich dann irgendwie sage, ach ja, dieser Text ist irgendwie doof, der gefällt mir nicht, sondern dann kann ich ihn auf dem Hintergrund der damaligen Zeit einordnen und eben auch die Relevanz für heute unterschiedlich bewerten. Also das erscheint mir wichtig in dieser Aufteilung wörtlich relativiert. Ich finde, diese Aufteilung, die bringt mich nicht weiter. Sie bringt mich nicht weiter. Aber das konkrete Auseinandersetzen mit dem Text, das bringt mich dann wirklich weiter.
Mhm. Ja. Was antwortest du jemand, der sagt, Mensch, die Bibel ist doch voller Widersprüche?
Ja, auch dort ist es dann eben wieder die Frage, welche Hermeneutik, also welche Brille man anhat beim Lesen der Texte. Offensichtlich hat die Bibel Widersprüche. Also das abzustreiten ist aus meiner Sicht absolut absurd. Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel, ja, wie war das jetzt mit den zwei am Kreuz neben Jesus? Das eine Evangelium berichtet, dass beide ihn beschimpft haben. Im anderen Evangelium neigt sich der eine ihm zu. Und das heißt für mich, die Frage ist nicht, hat es Widersprüche oder nicht, sondern die Frage ist für mich, der einzelne Text, wo legt der den Fokus? Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir wie so einen bestimmten Anspruch, der aus unserer heutigen Kultur herauskommt, dass wir den auch einfach ablegen. Ich meine, wir haben nie in gewisser Weise den Anspruch, dass dann alles historisch genau so und korrekt und keine Ahnung wie sein müsste. Aber dieser Anspruch haben die Texte oft gar nicht, weil es Glaubenstexte sind, die ein bestimmtes Motiv, einen bestimmten Gedanken auch transportieren möchten. Und deswegen denke ich, dass es da einfach, ja, dass es da wie spannend ist, nicht nur zu fragen, wo sind jetzt Widersprüche, sondern eben auch die einzelnen Bücher oder die einzelnen Texte in ihrer Einzigartigkeit anzuschauen und dann auch quasi als gegenseitige Bereicherung zu sehen. Also die einzelnen innerbiblischen Bücher, genau.
Ich mag, was du sagst. Es macht Sinn, den Anspruch unserer Kultur auf Logik und auf ein gewisses Verständnis abzulegen, weil diese Texte das gar nicht wollen.
Ja, also was ich schon finde, die Texte, wir können die lesen, die sind auch, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen unseren Verstand ausstellen, das gar nicht. Wir sollen unseren Verstand brauchen, Aber wir sollen auch mal fragen, was ist der Anspruch von diesem Text? Was will der mir vermitteln? Nicht die Bibel als Ganzes, sondern dieser eine Text. Was ist dessen Beitrag zum großen Bild, das Gott quasi durch die Bibel uns entgegenbringt? Und so ist dann eben nicht die Frage, die Bibel kann nicht gut oder wahr sein oder die kann mir nichts sagen, weil sie hat ja Widersprüche, sondern dann plötzlich begegnet mir ein größeres Bild mit einzelnen Teilen, die an gewissen Punkten, wo sich mir deren Zusammenhang noch nicht erschließt, und an anderen Punkten merke ich plötzlich, wie das voll zusammenkommt, wie es richtig aufgeht. Also dann ist es mehr wie ein Entdecken einer Landschaft, als irgendwie dem Repetieren von dem, was ich sowieso schon weiß und glaube. Und das ist mir nahe. Da liegt für mich auch Leidenschaft dahinter, Dinge neu zu entdecken. Und deswegen habe ich keine Angst vor Widersprüchen in der Bibel.
Ich muss gerade an unseren letzten Podcast denken. Kompass statt Karte. Und ist nicht auch beim Bibellesen die Versuchung, wir wollen eigentlich eine Landkarte, wo alles fest eingetragen ist, aber Gott hat uns vielleicht einfach ein lebendiges Buch, also einen Kompass geschenkt.
Ja, voll. Und die einzelnen Motive, ich finde es richtig spannend, dass man die wie nachverfolgen kann. Zum Beispiel Tempel. Man kann das Motiv des Tempels von der Schöpfung bis hin über den Tempel, der real existiert hat, bis hin zu heute, wo die Aussage ist, wir bilden den Tempel, kann man wie verfolgen. Und das kann einem Orientierung geben, ohne dass man jetzt eine bestimmte Dogmatik daraus entwerfen muss, quasi festzurren, wie das jetzt genau ist. Aber es öffnet Bilder, es öffnet Verständnis. Und dann kann ich ein anderes Motiv nehmen. Befreiung. Das ist auch ein Motiv. Gott ist der, der befreit, der führt das Volk aus Ägypten heraus. Er ist der, der uns quasi jetzt heute von der ultimativen Knechtschaft befreit, von der Sünde. Und so haben wir dann verschiedene Bilder miteinander, die nicht einfach eine simple Dogmatik bilden, sondern die uns wie verschiedene Facetten zeigen, die lebendig sind und die uns eben Orientierung geben können in unserem Leben.
Kompass statt Karte, großartig.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Wir haben eben über das Thema Widersprüche so ein bisschen geredet. Und ich möchte noch mal eine Frage stellen, die, glaube ich, viele Menschen beschäftigt und auch davon abhält, die Bibel wirklich mit Freude zu lesen. Und zwar geht es um die scheinbaren Widersprüche zwischen dem Alten Testament und dem, was Jesus sagt. Wie gehst du mit Bibeltexten des Alten Testamentes um, in denen Gott Gewalt zu befehlen scheint, im Licht von Jesu Ruf zur Feindesliebe?
Ja, also vielleicht zuerst, bevor ich konkret auf diese Frage antworte oder eingehe, vielleicht ist es keine Antwort, einfach rein eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Alte Testament eben genauso wertschätzen. Also wir können das Neue Testament ohne das Alte gar nicht verstehen. Beispielsweise, wie ich vorhin angeklungen habe, das Motiv des Tempels. Wenn Paulus davon spricht, dass wir ein Tempel sind, wir wüssten gar nicht, was damit gemeint ist, ohne das Motiv, das sich eben schon im Alten Testament entwickelt und entsteht. Also das nur als so eine kurze Beobachtung. Jegliche Sicht, die quasi das Alte Testament pauschal ablehnt, als veraltet erklärt und nur auf das Neue Testament schaut, die muss sich quasi vorwerfen, markionistisch zu sein. Was heißt das? Markion, das war der früheste Heretiker. Der hat tatsächlich alles, was jüdisch war, das ganze Alte Testament rausgestrichen und hat dann quasi ein vom Judentum geläuterte neue Religion wollte der quasi, die eben nur auf diesem Gott von Jesus basiert hat. Etwas Gutes hat es. Wahrscheinlich haben wir dank Markion die heutige Bibel, weil dann die Leute sagen mussten, so geht's nicht. Also da müssen wir schon uns darüber unterhalten, was gehört jetzt dazu oder nicht. Also das vielleicht so vorab. Einfach als Grundgedanke. Das Alte Testament ist wirklich die Wurzel sozusagen. Da sind die meisten Motive schon vorhanden, die uns helfen zu verstehen, wer Jesus überhaupt ist. Auch zum Beispiel das Motiv des Hohepriesters im Hebräerbrief, das ist völlig unverständlich ohne den ganzen Hintergrund des Alten Testaments. Jetzt zu deiner Frage über Texte der Gewalt. Ja, das ist natürlich eine Frage, hey, wie passt das zusammen? Wie geht das? Wie kann der gleiche Gott in Auftrag geben, den Bann zu vollstrecken, der dann in Jesus dazu aufruft, seinen Nächsten, den Feind, zu lieben? Und ich denke, da kommen wir ein bisschen tiefer in mein Bibelverständnis hinein vielleicht. Und ich finde da wichtig, dass wir unterschiedliche Texte nicht einfach gleichbedeutend nebeneinander stellen. Ich meine, das ergibt sich gewisserweise dadurch, dass Jesus für uns die zentrale Figur ist und der eben auch eine historische Figur ist. Historisch insofern, als dass unbestritten ist, dass er gelebt hat und die Auswirkungen, die er hatte, eigentlich unbestritten sind. Und andere Texte, die liegen viel stärker in der Vergangenheit, die sind von der Zeit ihres Geschehens quasi bis zur Verschriftlichung ist auch noch mal viel mehr Zeit vergangen. Und auch finde ich wichtig, wir gehen ja eigentlich ich gehe von einer fortschreitenden Offenbarung aus. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Gott sich immer mehr offenbart hat und immer mehr von sich in gewisser Weise preisgegeben hat. Und in diesen Geschichten, in der eben Gott dem Volk Israel befiehlt, ganze Völker zu vernichten, da war im kulturellen Umfeld sicher noch viel stärker diese Vorstellung eines Stammesgottes vorhanden. Das ist der Stammesgott, der für sein Volk schaut und zu seinem Volk schaut und der seine Kraft auch dadurch erweist, dass er erhabener ist als die Götter von anderen Völkern, was sich eben gerade auch beispielsweise durch militärischen Erfolg zeigt. Jetzt, auch wenn mir solche Texte so begegnen und ich die lese, finde ich es eben wichtig, die auf dem Hintergrund zu lesen, dass zu der Zeit dieser Völker diese Vorstellung eines, ja, vielleicht allmächtigen Gottes, aber ihres Stammesgottes vorgeherrscht haben. Und das war ja gerade auch ein Teil des Problems in gewisser Weise. Ich meine, Abraham wurde berufen, dass seine Nachfahren zum Segen aller Völker geworden sind. Und in gewisser Hinsicht ist die Geschichte Israels eine Geschichte des Scheiterns an diesem Ruf, eine Geschichte des Abfallens von Gott, eine Geschichte des sich selbst in den Mittelpunkt Rückens in gewisser Weise. Und dieser Aspekt gehört für mich wie mit hinzu in die Frage des Umgangs mit diesen Texten. Und so glaube ich in gewisser Weise, dass dort, wo Gott erscheint als der dem Volk aufträgt, jetzt alle anderen umzubringen. Ich glaube, das ist auch dem damaligen Verständnis geschuldet, dass das genauso verstanden und ob es genauso umgesetzt worden ist, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wieso? Weil ja quasi die ganze Zeit dort immer noch andere Völker waren. Also dieser ursprüngliche Ruf, den Bann an allen zu vollstrecken, kann man historisch mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, dass das so nicht geschehen ist, weil die Völker ja immer wieder auftauchen. Also die sind ja immer wieder da. Die sind ja auch nachdem, dass das befohlen worden ist, sind die wieder aufgetaucht. Und von dem her sind diese Texte für mich schon auch schwierig, aber sie sind Kinder ihrer Zeit auch des damaligen Weltbildes. Und Jesus ist ja gekommen, nicht einfach zu sagen, hey, alles, was vorhin war, war dumm und falsch und blöd, sondern er sagt dann schlussendlich in Matthäus in der Bergpredigt, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und jetzt erfüllen, das kann man auch wiederum unterschiedlich deuten. Eine Deutung, die mir nahe ist, ist, ich bin gekommen, um zur vollen Geltung zu bringen, also die wahre Geltung der Gesetze auch nochmal zu zeigen. Und dann greift er schon auch korrigierend ein. Ich empfinde schon, dass die deutsche Übersetzung dort vielleicht fast ein bisschen zu stark ist, wenn er sagt, euch ist gesagt, ich aber sage euch, dieses im Griechischen ist das ein kleines Bindewort, de, das ist vielleicht weniger stark als das deutsche aber. So, ich aber sage euch. Und er versucht dort dann in der Bergpredigt eigentlich den tieferen Sinn nochmals herauszuschaffen und schon auch korrigierend einzugreifen, wo gerade das Verständnis der damaligen Juden, die auch sehr stark darauf fokussiert waren, das eigene Heil. Also wir Pharisäer, wir halten die Gesetze so gut ein, damit der Messias wiederkommt, die Römer rausschmeißt, wir wieder zu unserem Heil kommen. Oder andere Gruppen, die andere Vorstellungen hatten. Er greift dort schon auch korrigierend ein, um zu diesem Bild zu gelangen wieder, hey, es geht nicht nur um euer Heil, sondern durch euch zum Heil aller. Und ja, dort greift das Neue Testament korrigierend ein, ohne dass es damit quasi per se alle alttestamentlichen Texte als obsolet erklären würde. Und vielleicht noch ein zweiter Gedanke, erlaubst du mir den?
Sehr gerne.
Ich finde es spannend, wie Jesus die Schrift deutet. Das ist etwas, was mir plötzlich mal nahe gekommen ist, beim Nachdenken über solche alttestamentlichen Texte. Ich meine, es ist eine spannende Studie, mal zu überlegen, welche Texte hat Jesus herangezogen? Welche Texte hat er, waren ihm offensichtlich so wichtig, dass er sie zitiert hat? Und wie ist er mit diesen Texten umgegangen? Ich finde zum Beispiel, nur um exemplarisch einen Text herauszugreifen, der vielleicht etwas von dem auch transportiert. Wir kennen alle, wenn wir schon lange in der Vineyard sind, umso mehr den Text in Lukas 4, wo Jesus quasi seine Einstiegspredigt, wo er Bezug nimmt auf Jesaja 61. Es ist spannend, dass er dort eben davon berichtet, er ist gekommen, der Geist des Herrn ist auf ihm, die Gefangenen zu befreien etc. Was er aber unterschlägt in dem Zitat. Im Jesaja-Text spricht er dann davon, der Tag der Rache des Herrn. Diesen Text scheint Jesus bewusst auszulassen. Den scheint er bewusst auszulassen und setzt dann nochmal bei einem anderen Jesaja-Zitat ein. Und ich finde das spannend, dass Jesus selbst sich die Freiheit genommen hat, gewisse Akzente zu setzen und gewisse Dinge auszulassen. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass solche Texte nicht dort stehen sollten. Aber es zeigt uns, dass auch Jesus eine Auswahl getroffen hat. Und das hilft mir, wie zu wissen, hey, auch Jesus hat eine Selektion getroffen in dem, was er herausgewählt hat und wie er was gewichtet hat.
Also könnten wir im Grunde sagen, Jesus zensiert das Alte Testament und könnte es für uns, wenn wir das annehmen, vielleicht Sinn machen, Jesus als Brille für das gesamte Alte Testament zu nehmen, also durch die Jesus-Brille das Alte Testament zu lesen?
Zensur ist ein starker Begriff. Also an dieser Stelle hat er diesen Aspekt unterschlagen, wenn wir jetzt konkret bleiben. Also an der Stelle ist es sehr klar. Ich denke eben, es ist wichtig, dass wir uns unsere Brille bewusst machen und uns auch bewusst für eine Brille entscheiden. Und ich denke, eine Jesus-Brille, die kann so falsch nicht sein. Was ich empfinde, dass eine typische Vineyard-Brille ist, so eine hermeneutische Brille, ist eben Jesus-zentriert mit dem Reich Gottes-Theologie. Und da würde ich sagen, ja, unbedingt. Und es ist gut, die Brille aufzuhaben. Es ist aber auch gut, sich bewusst zu machen, dass es eine Brille ist, die man manchmal vielleicht auch wieder abzieht und eine andere anzieht, um sicherzustellen, sehe ich noch scharf oder sehe ich nicht scharf.
Sehr schön gesagt. Vielleicht abschließend für diesen Block, was können wir aus der Spannung zwischen den harten Texten des Alten Testamentes und Jesu radikaler Liebe und Selbsthingabe für unseren Glauben heute lernen?
Ein Motiv, das schon auch immer wieder erscheint, ist Gottes Furcht. Gottes Furcht. Und Gottes Furcht, glaube auch wiederum, die deutsche Übersetzung kann etwas suggerieren, was vielleicht auch wiederum in Richtung Angst geht. Und Angst ist ja nie in der Liebe, also das ist vielleicht etwas ganz anderes. Aber schon auch zu verstehen, hey, mit Gott ist nicht zu spaßen. So, Gott lässt sich nicht spotten, schreibt auch Paulus im Galaterbrief. Ich kann nicht das Gefühl haben, hey, Gott ist einfach nur mein Kumpel und dem kann ich belallen, wie ich will und spielt eh keine Rolle, sondern hey, Gott ist heilig und seine Gegenwart ist etwas, das wir echt wertschätzen müssen vor dem Hintergrund dessen, dass im Alten Testament eigentlich nur eine Person einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte und mit Jesus ist der Vorhang zerrissen und plötzlich kriegen alle Menschen diesen Zugang zu seiner Gegenwart. Und ich glaube, das ist für mich schon etwas, was ich nicht, auf Englisch sagt man for granted, was ich nicht einfach so als selbstverständlich anschauen möchte, dass wir Zugang haben zu ihm. Und ich glaube, gerade die Texte, die eben manchmal auch unverständlich sind, die irgendwie, wenn irgendwie, keine Ahnung, Menschen vom Boden verschluckt wurden, weil sie irgendwie falsch in Gottes Gegenwart gekommen sind, das erinnert mich daran, an die Heiligkeit Gottes und an die Größe des Geschenkes, dass wir ihn heute gemeinsam anbeten dürfen.
Sehr schöner Punkt. Vielen Dank. Gottes Respekt oder Gottes Furcht ist ein starkes Thema im Alten Testament, zieht sich durch. Bei Jesus etwas weniger. Wo könnte uns heute etwas mehr Gottes Furcht in diesem Sinne helfen?
Ja, ich glaube, wenn wir verstehen oder in meinem Verständnis geht es Gott eben darum, dass wir zurück in sein Bild verwandelt werden. Er hat die Welt geschaffen damit, dass der Mensch ihn widerspiegelt, die Erde zum Gedeihen führt und das ist auch das Zielbild, dass wir wieder in sein Bild verwandelt werden und der Welt gegenüber ihn widerspiegeln. Also Römer 8 spricht davon, dass die ganze Schöpfung seufzt und darauf wartet, dass die Kinder Gottes wieder sichtbar werden. Und ich denke, die Ernsthaftigkeit Gottes in seinem Plan, uns wieder in sein Bild zu verwandeln, das ist für mich etwas, was ich mit Gottes Furcht, Respekt vor Gott in Verbindung bringe. Hey, mein Leben, wie ich lebe, ist nicht einfach so, ja, ich lebe halt und Gott vergibt mir dann schon, weil ich bin ja er ist ja für mich gestorben und gerettet. Nein, es geht gar nicht um die Frage meines ultimativen Heils, sondern es geht darum, dass Gott schon heute mich so umformen will, dass schon heute an mir beispielhaft sichtbar wird, wie er sich das Leben eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, die heilige Furcht davor, dass Gott uns diesen Wert, diese Würde beigemessen hat und dass er das wirklich will. Ich meine, it's crazy. Christian, durch dich und mich und alle Zuhörer möchte sich Gott sichtbar machen. Das ist absolut unglaublich, absolut absurd, fantastisch. Und vor einem solchen Gott, der mir so viel zutraut, ich glaube, das ist für mich etwas, was ich glaube, das tut uns gut, diese tiefe Ehrfurcht vor ihm zu haben, diesen tiefen Respekt vor ihm zu haben, um ihm auch den Raum zu geben, dass er diese Arbeit an mir tun kann, dass er an mir wirklich wirken kann und damit auch mein Leben vor ihm voll ernst zu nehmen. Also voll ernst nehmen, dass er mich tatsächlich in sein Bild verwandeln will. Das erfüllt mich mit Ehrfurcht, weil ich weiß, das kann ich selber nicht. Das kriege ich nicht hin.
Unser Thema heute, Hilfe, meine Bibel lebt. Und Ziel von diesem Flow-Podcast heute ist wirklich, euch Hörer neu zu inspirieren, neu reinzuziehen, zu sagen, ey, da ist pures Gold in der Bibel. Man muss manchmal ein bisschen graben, man muss sich beschäftigen, aber das macht uns unglaublich reich. Wir lesen die Bibel nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Wie können wir verhindern, dass wir beim Bibellesen immer nur die Bestätigung unserer eigenen Meinungen lesen?
Eine gute Frage. Also zuerst mal Bibel lesen, das hilft. Also ich meine, eben je mehr man in der Bibel liest, desto mehr Reichtum entfaltet sich. Das klingt jetzt auch so ein bisschen floskelnhaft, aber ich meine das auch konkret so. Ich entdecke immer wieder Neues, dass ich dann versuchen muss zu integrieren in mein Verständnis. Und von daher, die Gefahr besteht natürlich, dass es bloße Selbstbestätigung ist, das stimmt. Mir persönlich hilft es eben, wenn ich dann mich auch mal anderen Verständnissen aussetze, wenn ich mal andere Blickwinkel versuche zu gewinnen. Vielleicht ein kleiner Buchtipp hier, wenn das angebracht ist. Ein Neutestamentler aus Bern, der ist leider verstorben, der hat ein Buch herausgegeben, das nennt sich Zankapfelbibel. Zankapfelbibel, und der Theologe hieß Ulrich Lutz, L-U-Z. Dieses Buch für mich spannend. Wieso? Weil er den gleichen Bibeltext von 5 oder 6 verschiedenen Interpreten auslegen lässt, und dann diskutiert er die Stärke und die Schwäche der jeweiligen Auslegung. Das heißt, für mich kann eben als möglicher Schritt vor bloßer Selbstvergewisserung kann mir helfen, dass ich mal tatsächlich eine andere Auslegung anschaue, anhöre. Ich muss vielleicht nicht gleich dieses Buch lesen, aber ich kann mal googeln, hey, oder YouTube anschauen von jemandem, der die Texte ein bisschen anders auslegt, und muss dann nicht alles glauben, was der sagt, aber das kann mir wie helfen, eine dreidimensionalere Sicht zu gewinnen.
Vielen Dank, Matthias. Wir werden jetzt ein bisschen an Flughöhe abnehmen. Und Entschuldigung an die Hörer und Hörerinnen, wenn das jetzt ein bisschen theoretisch war, ein bisschen vielleicht zu viel fürs Hirn. Ich möchte noch mal ganz praktisch werden mit dir, Matthias.
Ja.
Mit welcher Einstellung können wir die Bibel mit ins 21. Jahrhundert nehmen? Was für ein Verständnisschlüssel könnten wir vielleicht Menschen anbieten, die total entchristlicht sind, die sehr kritisch sind, die auch Zugang haben zu allen Medien heutzutage über das Internet? Wie können wir, was damals aufgeschrieben wurde, ins Heute übertragen?
Also lass mich das wirklich ganz praktisch machen an eine Anekdote, die ich gerade vor 2 Wochen im Boxtraining erlebt habe. Da war eine junge Frau, die ist jetzt nicht gläubig, sie hat buddhistischen Hintergrund, aber ist auch dort nicht wirklich so mega gläubig. Und dann haben wir begonnen zu sprechen über, keine Ahnung, meinen Beruf und Gott und sowieso. Und dann habe ich hier von Jesus vorgeschwärmt. Ich habe gleich eine Geschichte erzählt und gesagt, hey, schau mal, das ist die Figur, die für uns zentral ist. Und dann habe ich hier konkret von der Geschichte erzählt, wie Jesus mit der Frau am Brunnen umgeht. Und ich glaube, diese Geschichten, die manchmal als Christen sind sie uns irgendwie nah und wir finden sie vielleicht sogar langweilig, weil wir sie 100-mal gelesen haben. Aber die Sprengkraft, die in diesen Texten liegt, wenn jemand sie zum ersten Mal hört, das ist unerhört. Und die junge Frau, die war tatsächlich ganz interessiert, die wollte mehr wissen und kommt jetzt quasi vor dem Training oder nach dem Training sprechen wir dann oft darüber, hey, wie es uns geht und was jetzt, wie das ist mit diesem Gott. Also ich glaube, da dürfen wir auch etwas verlernen an Einstellung und Haltung als Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, weil wir manchmal denken, dass die Menschen das gar nicht interessiert oder dass sie das komisch finden. Aber hey, es ist tatsächlich das meistgelesene Buch weltweit, nicht nur von Christen, sondern auch sonst. Es ist Weltliteratur. Und diese wirkmächtigen Geschichten anderen zu erzählen, das alleine, finde ich, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und da dürfen wir auch eine gewisse falsche Grundhaltung, Menschen finden das eh doof, finden das eh langweilig. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich dann konkret mit Menschen, die Bibel nicht kennen, wenn ich konkrete Beispiele von Geschichten nenne, dann finden die das durchaus interessant und spannend und kriegen plötzlich einen Zugang dazu über so Einzelgeschichten.
Also Menschen konkret in die Geschichten von Jesus mit reinnehmen, statt sie mit unseren theologischen Konstrukten zu überfrachten und vielleicht auch Beziehung mit Gott zu fokussieren, statt Lebensregeln falsch und richtig einfach abzugeben.
Ja, also ich meine, das ist ja auch das, was mich begeistert. Mich begeistert ja nicht, dass jetzt Gott mir genau sagt, was ich tun und was ich lassen soll, sondern mich begeistert, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist und was für ein Leben sich mir eröffnet, wenn ich mich ihm an die Füße hefte. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist einfach, das ist das bestmögliche Leben. Und ich finde auch, dass eben, wenn ich mit Menschen dann konkret solche Geschichten anschaue, der verlorene Sohn oder wie auch immer, jetzt irgendwelche Texte eigentlich, irgendwelche Beispielerzählungen von Jesus, die sind crazy. Die sind crazy, interessant, spannend, herausfordernd. Oder eben dieser Begriff, der vielleicht ein bisschen theologisch klingt, wirkmächtig. Die haben eine Wirkmacht, die sich auch in der Geschichte immer wieder gezeigt hat. Und so glaube ich, dass die Bibel, die hat ihre bleibende Relevanz, die lässt sich nicht totkriegen. Da kann man noch so viel Negatives über Bibel, Christentum und wie auch immer schreiben. Und ja, es gibt Leute, die Sachen doof auslegen und irgendwie komisch Jesus nach Folge leben. Aber die Texte in sich, die sind brutal stark, die sind brutal herausfordernd, die sind, ja, die öffnen neue Welten. Und ich glaube, kenne kaum jemand, kaum jemand, mit dem ich mal eben so eine konkrete Geschichte angeschaut hätte, der nicht auch gestaunt hätte, nicht gesagt hätte, der irgendwie gesagt hätte, hey, finde ich doof, blöd, ja.
Der eine oder andere Zuhörer hört es jetzt vielleicht und sagt, wow, ich habe eigentlich noch nie Bibel gelesen, ich will das machen. Oder ja, ich will eigentlich gerne wieder einsteigen, weil das klingt irgendwie spannend, was Matthias hier erzählt. Was würdest du so einem Menschen raten?
Also wenn es jemand ist, der schon Christ ist und das Gefühl hat, er kennt alles, dem würde ich raten, einfach mal den Kopf richtig durchzuschütteln. Um alle vorgebahnten Wege, die schon alles gleich deuten wollen, einfach abzulegen oder rauszuschütteln. Ja, so eine Person würde ich ermutigen, einfach mal versuchen, den Versuch zu unternehmen, diese Texte ganz neu zu lesen, auch genau zu lesen. Und ja, das ist vielleicht das eine. Und jemand, der wie ganz neu irgendwie sich an die Bibel herantasten möchte, den würde ich tatsächlich ermutigen, Jesus-Geschichten zu lesen. Das ist für mich der beste Einstieg. Und von dem aus, meine Freude, mein Hunger auf alle anderen Texte, die sind von da aus gekommen. Ah, Jesus spricht davon, dass er den Tempel abreißt und in 3 Tagen wieder aufbaut. Wie ist es nochmal mit dem Tempel? Dann will ich das verstehen. Dann wird plötzlich die ganze Bibel relevant für mich. Ah, Jesus ist quasi das Lamm Gottes. Lamm Gottes, wie ist das nochmal? Kein Zugang zu dem Konzept Lamm Gottes, was bedeutet das? Ah, und dann über das Lamm Gottes mich der Opferthematik zu nähern und plötzlich wird das Alte Testament auch wiederum relevant für mich, damit ich besser verstehen kann, was dort in ihm geschehen ist. Also das heißt, ich würde jemanden wirklich anraten, beginn beim Neuen Testament, beginn bei den Evangelien, Und lade Gott ein, sich durch die Texte dir zu zeigen. Lade Jesus ein, sich dir zu offenbaren durch die Texte.
Vielleicht auch die Frage, die mir noch einfällt, statt sich an den Stellen zu stoßen, die wir nicht verstehen, die Stellen ernst zu nehmen, die wir verstehen und zu sagen, was will ich denn jetzt damit machen? Denn das habe ich verstanden.
Ja, genau. Das ist eine richtig gute Aussage, ein richtig guter Rat. Wie oft geschieht es uns, dass wir intellektuell hängen bleiben und das als Vorwand benutzen, um nicht tiefer zu gehen, weil wir ja dann noch eine Frage und noch irgendeinen Zweifel haben. Das ist für mich echt, also das hilft einem einfach nicht. Es ist offensichtlich, dass das zu nichts führt. Und ich sage nicht, man darf keine Frage stellen, man darf alle Fragen stellen. Aber auch wenn man Fragen hat, ist man trotzdem, wie du sagst, herausgefordert, die Dinge, die sich einem gezeigt haben, die uns offenbart worden sind, in uns Gestalt nehmen zu lassen.
Ja, wir sind dem verantwortlich, was wir verstanden haben. Und das ist immer der nächste Schritt. Vielen Dank, Matthias. Wir landen die Session. Was wünschst du dir beim Thema Bibel für die Vineyard-Bewegung in Dach in den nächsten Jahren?
Ich wünsche mir, dass wir dafür bekannt werden, dass wir Jesus lieben, dass wir aus der Leidenschaft für Jesus hungrig sind, dieses Wort zu lesen, die Bibel zu lesen, uns damit auseinanderzusetzen und dass dadurch unser Verständnis und aus dem Verständnis auch unser Lebensstil noch klarer, noch tiefer wird, noch einladender wird und an unserem Beispiel tatsächlich sichtbar wird, dass Gott vorhat, durch uns eine neue Menschheit zu schaffen, die alle umschließt. Ich möchte, dass wir durch das Lesen der Schrift dazu ermutigt werden, die großzügigsten, liebsten, gnädigsten, barmherzigsten Menschen zu werden, natürlich mit allen anderen Christen zusammen, und die Welt tatsächlich an unserem Bild erkennt, dass eine gute Zukunft vor uns liegt, wenn Himmel und Erde dereinst wieder zusammenkommen.
Matthias, vielen Dank für dieses Gespräch mit dir. Ich bin neu inspiriert und herausgefordert, die Bibel zu lesen. Ich finde, du hast eine Leichtigkeit mit der Bibel, die mir total gut tut. Aber gleichzeitig hast du sowas wie einen Forschergeist, der sagt, es ist nicht genug, ich möchte es mehr verstehen. Und das fordert mich heraus. Vielen Dank für die tolle Zeit mit dir.
Hey, danke dir für die tollen Fragen und das super Gespräch.
Ich würde dich herausfordern, am Ende einen Segen zu sprechen. Und zwar bin ich sicher, dass der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin sagt, wow, ich fühle mich angezeckt, ich will mich neu für die Bibel öffnen, aber es ist so schwer und mir fehlt die Leidenschaft und mir fehlt die Zeit. Und ich bitte dich einfach, sprich doch einen Segen. Und jeder von euch Hörerinnen und Hörern kann das empfangen, wenn du möchtest, dass die Leidenschaft für Gottes Wort in der Bibel neu über dich kommt. Öffne dich doch jetzt für diesen Segen von Matthias Bühlmann, hier live im Flow.
Yes. Hey, ich segne dich mit einem Gebet, das Gott mir in den letzten Wochen hat aufs Herz gelegt. Und das geht folgendermaßen. Vater, verherrliche du dich durch mich. Schenke mir Augen zu sehen, Ohren zu hören, ein Herz zu empfangen, Füße zu gehen, Hände zum Tun und ein Mund zum Verkünden von deinem Reich. Vater, verherrliche du dich durch mich. Und ich danke dir, Herr, dass du dich durch uns alle verherrlichst und wir Teil deiner Geschichte werden dürfen. Amen.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und war heute im Stream mit Matthias Bühlmann aus Bern. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen einen super Start in das neue Jahr 2026. Bye, bye.